Unsere Predigt heute hat mit dem neuen Jahr zu tun. Ein neues Jahr mit erneuter Gewissheit. Entschuldigung, es sollte hier jetzt Günzburg stehen und 31. Januar. Ich habe das übersehen, noch anzupassen. Und bevor wir in das Wort, in die Predigt hineintauchen, lade ich euch ein, dass wir miteinander beten. Unser liebster Herr Jesus, danke, dass wir heute da sein dürfen. Danke, dass du uns diesen Tag und auch eigentlich dieses Jahr schenkst und dass wir in diesem Jahr auch jetzt leben dürfen. Und wir möchten dich einladen, dass du bei uns bist heute, dass du uns ansprichst durch dein Wort, dass du unsere Herzen bewegst durch deinen Geist und dass es nicht meine menschlichen Worte sind, sondern dass es dein Geist ist, der spricht. Reinige du mich und lass die Worte gesegnet sein durch dich. Das bitten wir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ein neues Jahr mit erneuter Gewissheit. Vielleicht hast du mal in deinem Leben das Gefühl gehabt, ja, ich weiß nicht genau, wohin die Reise geht, was das alles sein soll. Stimmt es wirklich, woran ich glaube? Oder ist es nur eine Einbildung? Ist es wirklich handfest? Oder sind es nur Vermutungen? Wie stehe ich in der Gewissheit meines Glaubens? Und da möchten wir heute, denke ich, Dinge entdecken, die vielleicht für dich neu sind. Vielleicht hast du es nie aus dieser Perspektive gesehen, aber ich glaube, ich darf es schon jetzt sagen. Ich bin überzeugt, dass es deinen Glauben stärken wird. Auf jeden Fall, was fällt euch auf bei diesem Bild der Wolken? Es gibt manchmal so besondere Wolken, die ungewöhnlich erscheinen. Hast du jemals eine solche Wolke gesehen, die wie ein Fragezeichen ausschaut? Noch nicht. Aber vielleicht haben wir mal solche Wolken in den Gedanken. Ja, wir blicken hinaus und fragen uns, ja, wo stehe ich im Leben? Wohin geht's weiter? Woran glaube ich? Ist es wirklich zuverlässig? Und die Gewissheit vielleicht nicht ganz so da ist. Vielleicht stellen wir uns die Frage, ob es stimmt, was du glaubst. Vielleicht sind Zweifel oder Fragen da, die aus dem einen oder anderen Grund entstehen. Da gibt es einen interessanten Spruch aus Finnland, aus einem der nordischen Länder. Und der heißt, wenn man durch Zweifel läuft, ist der Weg zum Himmel lang. Stimmt das? Vielleicht hast du mal so eine Phase gehabt, oder vielleicht bist du jetzt in einer solchen Phase, wo Zweifel so scheinbar von allen Seiten kommt. Und hat man das Gefühl, boah, dieser Weg, der scheint unendlich zu sein. Ich weiß gar nicht, da wo ich ankommen und wann ich ankommen werde. Oder ein anderer Spruch von Erhard Horst Bellemann, kommen Zweifel, geht das Vertrauen. Liebt Gott mich wirklich? Ist Gott wirklich der, den er behauptet? Heute möchten wir glaubensstärkende Dinge entdecken. Ihr bekommt übrigens am Ende der Predigt eine Zusammenfassung, da ist alles dabei, was ihr hier seht, bis auf eine Folie, dann sage ich dann, welche das ist. Und wie gewohnt natürlich dürft ihr dann die Wörter dann hier ausfüllen. Also sagt euch, okay, wie viel kann ich mich merken von der Predigt, dass ich dann, ohne die Antworten ausschauen zu müssen, vielleicht schon ausfüllen kann. Zweifel und Fragen. Wir möchten heute ein bisschen die Frage stellen, was sind Fundamente für uns? Und da habe ich ein reales Fundament da gefunden von einem Haus. Ihr seht hier, das hat ein bisschen so eine dreiförmige Struktur. Welches Haus steht auf diesem Fundament? Dieses Fundament geht 20 Stockwerke runter, ist ganz solide gebaut. Und wer ein Haus gebaut hat, weiß, Bodenplatte ist Fundament. Das ist ganz wichtig, Keller, auf das muss man achten, dass es richtig konstruiert wird. Welches Haus, meinst du, könnte auf diesem Fundament stehen? Da hat man schon jemand. Wie kommst du auf das? Aha, die Form kommt dir bekannt vor. Und tatsächlich, Martin hat ganz recht, das höchste Gebäude der Welt steht auf diesem Fundament. Das ist ein sehr hohes Gebäude. 163 Geschosse, steht in Dubai, nennt sich Burj Khalifa und hat eine Höhe von 830 Metern bis zur Spitze. Überlegt euch, das ist fast ein Kilometer. Und die Antenne oben allein wiegt schon 400 Tonnen. Nur die Antenne. Überlegt euch, wie viel Gewicht dieses Haus im Gesamten hat. Und das muss alles auf diesem Fundament stehen. Und das Fundament entscheidet alles darüber, ob es umkippen sollte, ob das Haus zusammenbricht, in sich hinein, in das Fundament, oder ob es stehen bleibt. Das Fundament ist immer das Entscheidende. Schwaches Fundament, kein großes Haus. Starkes Fundament, großes Haus kann gebaut werden. Ist es im Glauben nicht auch so? Aber wir fragen uns, was ist jetzt ein gutes Fundament für mich im Glauben? Was würdest du sagen? Was ist ein entscheidendes Fundament für dich und für mich im Glauben? Was könnte dieses Fundament sein? Was denkst du? Da gibt es einen guten Bibeltext. Also, was sind sichere Fundamente des Glaubens? Ist die Frage, die ich jetzt stelle, und da lade ich dich ein. Da lade ich dich ein, dass wir jetzt Epheser Kapitel 2 und Vers 20 aufschlagen. Epheser 2 und Vers 20. Ich werde zwar die Texte auch immer hier einblenden, aber wenn du die Möglichkeit hast, ermutige dich, aufzuschlagen. Nichts kann das eigene Aufschlagen der Bibel ersetzen. Das ist so eine tolle Erfahrung. Da hat man das Gefühl, das Wort Gottes öffnet sich einem. So, wenn du die Möglichkeit hast, schlage die Texte zusammen mit mir auf. Aber ich zeige sie dann auch hier, nachdem wir sie aufgeschlagen haben, zeige ich sie auch dann an der Leinwand. Epheser Kapitel 2 und Vers 20. Und da kommt das Wort Fundament oder so ein ähnliches Wort vor. Da lesen wir, wenn ich in 19 anfange, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund oder auf das Fundament der Apostel und was? Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Drei Begriffe werden da erwähnt. Jesus Christus ist der Eckstein, aber was ist noch ein ganz wichtiger Teil von diesem Fundament? Die Propheten. Also, die Propheten sind ein ganz wichtiges Bestandteil von deinem und meinem Glaubensfundament. Und heute möchten wir über dieses Fundament nachdenken. Ich glaube, du wirst mit neuer Motivation nach Hause gehen für das Jahr 2015. 2. Petrus, Kapitel 1 und Vers 19, gibt es einen weiteren Hinweis. 2. Petrus 1 und Vers 19. In der Lutherbibel vor Hebräer, in den anderen Bibeln ist es dann danach, 2. Petrus 1 und Vers 19, da lesen wir: Umso fester haben wir das Wort der Tageszeitungen, steht das so? Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, dass das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche. Was ist dieser Tag, der anbricht? Das ist die Wiederkunft Jesu. Und Gott ermutigt uns, Petrus, dass wir dieses Wort beachten, zu Herzen nehmen, bis er wiederkommt. Wie auf ein Licht, dass das scheint an einem dunklen Ort. Also das prophetische Wort ist wirklich ein wichtiger Bestandteil des Glaubensfundaments. Ganz entscheidender. Und jetzt möchten wir eine kleine Entdeckungsreise machen durch die Bibel, wo wir versuchen werden herauszufinden, hat Gott in seinem Umgang mit der Prophetie ein Verhaltensmuster seit Anfang der Weltgeschichte bis heute? Können wir da vielleicht einen Trend erkennen, wie Gott zum Thema Prophetie umgeht mit uns Menschen? Und da werden wir, denke ich, ein paar spannende Entdeckungen machen, die für dich vielleicht ganz neu sind. Also, wie hat Gott bisher geführt, jetzt aus der Sicht des Fundaments der Prophetie? Wer war der erste Prophet in der Weltgeschichte? Wer war der erste Prophet? Du sagst Jesus? Das heißt, 4000 Jahre bis Jesus gab es keinen Propheten. Kein prophetisches Wort. Okay, ja. Wer war der Erste, der geweissagt hat in der Schrift? angefangen ist. Wir fangen bei Adam an. Wer war der Erste? Der erste Mensch, den geweissagt hat.
Henoch.
Interessant, dass du auf Henoch kommst. Du hast schon die Predigt gesehen. Henoch ist tatsächlich der erste Prophet. Hast du das gewusst? Das ist nicht ganz so geläufig, dass wir daran denken. Er hat tatsächlich eine Weissagung bekommen. Aber welche Weissagung hat er bekommen? Im Brief Judas steht, dass er eine Weissagung bekommen hat. Wenn wir jetzt Judas Kapitel 1, Vers 14 aufschlagen, dann sehen wir, dass Henoch tatsächlich ein Prophet war. Judas, das hat er nur ein Kapitel, das Buch, so Kapitel 1 und dort Vers 14, da steht, wenn wir die Elbefelder-Übersetzung lesen würden, dann kommt es ein bisschen deutlicher raus. Aber ich lese jetzt in der Luther-Übersetzung. Er hat aber auch von diesen geweissagt, Henoch, der siebte von Adam an. Also Henoch hat geweissagt. Dadurch bist du Prophet. Das ist ja ein Merkmal eines Propheten, Weissagungen von Gott zu bekommen und sie weiterzuleiten. Henoch also der erste Prophet scheinbar. Aber was hat er geweissagt? Gibt es irgendwo so eine zeitprophetische Aussage oder irgendetwas? Wenn wir das erste Buch Mose zurückgehen, sehen wir nichts Offensichtliches. Es gibt aber eine Weissagung, die Henoch gemacht hat, aber die ist versteckt. Und wir möchten das heute rausgraben. Als erstes Beispiel. Vielleicht wird es was Interessantes sein für dich dabei. Es ist ein bisschen versteckt. Wir fragen uns jetzt, wenn wir jetzt zu ersten Buch Mose Kapitel 5 gehen, das ist das bekannte Kapitel mit dem Stammtafel der vorsintflutlichen Geschlechtsregister, also Generationen von Adam bis zu Noah, werden dort aufgezählt. Erstes Buch Mose Kapitel 5. Und dort fangen wir bei Henoch an. In welchem Vers beginnt Henoch? In Vers 21. Da sind wir jetzt schon in der siebten Generation nach Adam. Da steht, Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter war, Vers 22, 365 Jahre. Also der Sohn von Henoch war wer? Methuselah. Und wofür war der bekannt? Was war so besonders mit Methuselah? Genau, die Person in der ganzen Weltgeschichte, die am ältesten geworden ist, 969 Jahre. So, jetzt machen wir da weiter in Vers 25. Wie geht der Text dann dort? Das Geschlechtsregister von Vers 25 bis Vers 29. Methuselah war 187 Jahre alt und zeugte Lamech und lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 969 Jahre. Und was steht dann am Ende? Und starb. Sein Sohn Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah. Methuselah war also der Großvater von Noah. Vielleicht sagst du, jetzt komme ich da schon langsam durcheinander. Keine Angst. Mehr wird es auch nicht sein. Aber jetzt möchten wir entdecken, wo war jetzt hier die Weissagung von Henoch? Das ist nämlich alles, was wir von Henoch wissen, was hier steht. Wo war die Weissagung versteckt? Hat jemand was gesehen? Gut, fangen wir an, das langsam aufzulösen. Also zuerst ein bisschen Mathe. Wer hat gern Rechnen in der Schule gehabt? Ganz einfach, Kopfrechnen reicht aus. Wir haben also festgestellt, Methuselah war 187 Jahre alt, als er seinen Sohn Lamech geboren hatte. Dann haben wir festgestellt, dass er wiederum Lamech 182 Jahre alt war, als Noah geboren worden ist. Wie viel macht das zusammen? Dorothee, du bist da ganz flink. Wie viel macht das zusammen? Salome? 269? Ja, fast. 369, sehr gut. Sehr gut. Das wollten die anderen ja auch alle sagen, oder? Ja. 369 Jahre. Also wir haben 369 Jahre, und das stimmt überein. Das haben wir gerade gelesen, dass er dieses Alter hatte dann. Dann ist die Frage, wenn wir jetzt wissen möchten, wie alt war Methuselah, als die Sintflut kam, dann müssen wir jetzt fragen, wie alt war der Noah, als die Sintflut kam. Und da lade ich dich ein, dann bis zu 1. Mose Kapitel 7 und Vers 6 gehen. Wie alt war Noah, als die Sintflut kam? 1. Mose Kapitel 7 und Vers 6. Er aber war 600 Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Okay, zurück zur Rechnung. Jetzt haben wir Noah 600 Jahre alt. Wie alt ist Methuselah jetzt im Jahr der Flut? Weil das geht um Methuselah hier. 187 bei der Geburt von Lamech, Lamech 182 bei der Geburt von Noah. Methuselah ist also 369 bei der Geburt von Noah. Dann lebt Noah weitere 600 Jahre bis zur Sintflut. Wie alt ist jetzt Methuselah? 369 plus 100 zum Zeitpunkt der Sintflut. Er ist 969. Wie alt ist er geworden? Ah, dann stirbt er ja im Jahr der Flut, oder? Und das ist ganz interessant. Er stirbt im Jahr der Flut. Hast du dir mal gefragt, was der Name Methuselah bedeutet? Das ist ein hebräisches Wort. Setze ich auch zwei Wörter zusammen. Was bedeutet dieser Name? Und jetzt, wenn ich dir die Bedeutung des Namens sage, geht für dich ein Licht auf? Ich frage das jetzt. Der Name bedeutet, sein Tod bringt Gericht, oder wenn er stirbt, dann kommt's. In welchem Jahr ist er gestorben? Im Jahr der Flut. War die Flut ein Gericht? Ja. Das heißt also, der Name Methuselah ist in sich selbst eine Weissagung. Weil, wann hat er den Namen bekommen? Ein Jahr vor der Sintflut hat der Henoch gesagt, mein Sohn lebt jetzt schon 968, ist mal höchste Zeit, ihm einen Namen zu geben. Oder hat ihm den Namen gegeben zu Zeitpunkt seiner Geburt? 969 Jahre zuvor. Natürlich, also fast 1000 Jahre vorher hat Henoch diesen Namen gegeben. Aber wie konnte Henoch wissen, dass im Jahr des Todes von Methuselah, sein Sohn, dass dann Gericht kommen wird? Das hätte er nicht wissen können. Also der Name Methuselah an sich allein ist eine prophetische Weissagung. Faszinierend, oder? Genial, wie Gott das macht. Manchmal versteckt Dinge so, dass man erst, wenn man es wissen möchte, dann draufkommt. Aber für den Oberflächlichen fällt nichts auf. Das heißt, damals war der Name vom Sohn von Henoch eine Botschaft. Ist das in Erfüllung gegangen? 1000 Jahre vorher hat er gesagt, es kommt ein Gericht, wenn mein Sohn jetzt stirbt. Und wie war das jetzt? Kam jetzt die Sintflut sang- und klanglos, ohne Vorwarnung, ohne Hinweis? Oder hat Gott einen Menschen ins Leben gerufen, um die Menschheit darauf hinzuweisen? Ja, Gott hat Noah ins Leben gerufen, um jetzt die kurz bevorstehende Erfüllung hinzuweisen. Diese 1. Mose Buch 6, Vers 13 hat Noah den Auftrag bekommen. Da steht dann dort, da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Ich will sie samt der Erde vertilgen. Vielleicht so eine kleine Zwischenbemerkung. Wie meint ihr, ist Noah in seiner Zeit angekommen? Wurde er begrüßt? Wurde empfangen? Hat er gesagt, das ist die Botschaft unserer Zeit? Oder wurde er abgelehnt? Angenommen, es hätte damals Google gegeben. Google, vorsintflutliche Zeit, nicht Deutschland. Und hätte man den Namen Noah eingetippt, alle, die damals gelebt haben, zum Zeitpunkt Noah, wie wären die Berichte über Noah gewesen? Genial, hört ihn an, er ist der Mann Gottes, er ruft uns zur Vernunft aus, er führt uns zu Gott zurück, oder war das mehr so, Kandidat für Psychiatrie, Dachschaden? Was hätten sie entdeckt in Google über Noah? Gottes Propheten wurden meistens verspottet. Von Anfang an. Aber jetzt die erste Beobachtung. Wir haben also Henoch und der macht jetzt eine Weissagung, die erstreckt sich über 69 Jahre durch den Namen seines Sohnes. Und bevor diese Weissagungsperiode zu Ende kommt, kurz davor oder eine Weile davor, ruft Gott einen weiteren Mann Gottes ins Leben, um auf das Ende dieser Weissagung hinzuweisen. Das war der Noah. Die Frage ist, finden wir weitere Beispiele in der Bibel, wo Gott eine Weissagung ausspricht und dann kurz vor Ende der Weissagung kommt wieder ein Mann Gottes und weist auf das Ende dieser Weissagung hin? Oder war das das einzige Mal? Lasst uns auf diese Entdeckungsreise weitergehen. Was könnte eine gute zweite Station sein, um darüber nachzudenken? Vielleicht blende ich den Namen ein und du sagst mir, Abraham. Ja, gab es eine Weissagung von Abraham, die mit einer Jahreszahl verbunden war, mit einer Zeitangabe verbunden war und wo kurz vor Ablauf ein erneuter Mann Gottes gerufen wurde, um auf das hinzuweisen? Welche Weissagung hat Abraham bekommen, wo sogar eine Jahreszahl damit verbunden ist? Fällt euch was ein? Okay, also die Dauer der Israeliten in Ägypten. Schauen wir uns das ein bisschen näher an. Abraham erhält tatsächlich eine Weissagung. Erstes Buch Mose, Kapitel 15 und dort die Verse 13. Erstes Buch Mose 15 und Vers 13. Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Gott hat also gesagt, es wird eine Zeitdauer von 400 Jahren geben, wo die Israeliten in Ägypten dann Sklaven sind. Aber dann, wie geht es weiter, Vers 14, aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen, danach sollen sie ausziehen, mit großem Gut. Jetzt gehen die ersten 100 Jahre, jetzt gehen die zweiten 100 Jahre, dann gehen die dritten 100 Jahre. Hat Gott einen Mann ins Leben gerufen dann, um vor Ablauf dieser Weissagung darauf hinzuweisen? Gab es irgendjemanden? Wen? Mose. Gott hat Mose ins Leben gerufen, als der Zeitpunkt der Erfüllung zum Gegenende hingekommen ist und sagt, Leute, jetzt ist die Zeit auszuziehen. Jetzt läuft diese Weissagung ab. Jetzt möchten wir weitergehen in den Plan Gottes. Mose erhält auch im 2. Mose Kapitel 3, erhält er auch den Auftrag. Vielleicht lesen wir den Text noch schnell. 2. Mose Kapitel 3 und dort Vers 7. Und der Herr sprach zu Mose, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Und so können wir schon eine zweite Beobachtung machen für heute. Abraham bekommt eine Weissagung, die geht über 400 Jahre. Und vor Ablauf dieser Weissagung ruft er Mose ins Leben, damit das Volk Gottes darauf hingewiesen wird, jetzt ist die Zeit. Sollen wir weitermachen? Schauen wir, ob es weitere Beispiele gibt. Okay, was könnte noch ein Beispiel geben sein? Jeremia, okay, Jeremia. Hat Jeremia eine Weissagung bekommen, die vielleicht sogar mit einer Jahreszahl, mit einer Periodendauer in Verbindung steht? Welche? Die 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon, genau, das wurde vorhergesagt. Das kann einfach nicht so. Schauen wir Jeremia Kapitel 25, Vers 11 an. Da lesen wir das, Jeremia 25 und Vers 11. Da steht, so soll dieses ganze Land wüst und zerstört liegen und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. War vorhergesagt. Kapitel 29, Vers 10, ähnliche Aussage. was dann nach den 70 Jahren geschehen wird. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Also 70 Jahre weg und dann kommt ihr zurück. Ja, hat Gott jemanden jetzt erweckt vor Ablauf dieser 70 Jahre, um das Volk Gottes darauf hinzuweisen? Wenn ja, wen? Wen hat Gott vielleicht erweckt gegen Ende dieser 70 Jahre, damit das Volk Gottes wieder erneut darüber nachdenken? Damit es nicht sang- und klanglos so verschwindet. Wer war das? Daniel, sagst du. Genau, Daniel. Daniel hat dann auch vor der Erfüllung dieser Weissagung, hatte dann auch dann die Stimme Gottes gehört. In Daniel Kapitel 9 und Vers 2 lesen wir das. Daniel 9 und Vers 2. Da steht, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte, zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Gott erweckt jetzt Daniel, um das Volk Gottes daran zu erinnern, dass die Zeit jetzt bald abläuft. Bald gibt es Aufbruchstimmung, bald geht es wieder nach Hause, nach Jerusalem, nach das geliebte Land Israel. Leider sind dann sehr wenige dann zurückgegangen, aber Gott hat ihn erweckt. Und so können wir jetzt ein drittes Mal feststellen, Gott gibt eine Weissagung, hier ging es um 70 Jahre, kurz vor Ende dieser Weissagen, wo es in Erfüllung gehen sollte, wird Daniel erweckt, um darauf hinzuweisen, jetzt ist die Zeit. Gibt es weitere Beispiele, die wir vielleicht hier entdecken könnten? Hat Daniel selbst eine Prophezeiung bekommen? Ja, mehrere. Schauen wir uns eine der ersten an, eine der entscheidenden hier. Daniel selbst erhält jetzt eine Weissagung, und zwar in dem gleichen Kapitel, wo wir gerade sind, Kapitel 9 in Daniel, aber dort Vers 25. Kapitel 9, Vers 25, da steht dann, so wisse nun und gib Acht vom erlassten Befehl, Schlachte lese ich jetzt, zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zum Gesalbten, dem Fürsten vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Oh, das wird ein bisschen kompliziert jetzt. Aber eines können wir festhalten, 7 plus 62 macht wie viel? 69 Wochen. Daniel sagt also hier, wo dann der persische König den Befehl geben wird, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, das lag in Trümmern und war eine wüste Stadt, nachdem Babylon sie erobert hatte, bis der Messias kommt, vergehen 69 Wochen. Ja, was heißt das jetzt? Vielleicht ein bisschen prophetische Zeitrechnung zum Auffrischen. In der Bibel ist ein Tag in der Prophetie das gleiche wie ein Jahr in der realen Geschichte. Also müssen wir uns fragen jetzt, 69 Wochen, das sind 483 Tage, 69 mal 7, und das sind dann 483 reale Jahre in der Weltgeschichte. Aber und jetzt stellen wir uns die Frage, wann beginnen diese Jahre? Das hat er selbst gesagt, wenn der Befehl ergeht, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Dieser Befehl kam 457 vor Christus. König Artaxerxes, in Esra Kapitel 7 kann man das lesen, gibt den Befehl. 457 vor Christus plus 483 Jahre. Wo landen wir dann? Schnell Kopfrechnung. Wo landen wir dann? In welchem Jahr? Minus 483 minus 457, wo landest du dann? 26. Genau, 26, da muss man ja noch ein Jahr dazu tun, weil es gibt kein Jahr Null. Wir haben eins vor Christus und dann springen wir gleich auf eins nach Christus. Das heißt dann 27 nach Christus. Wir landen also im 27 nach Christus. Das ist das Jahr, wo Jesus getauft wurde. Die Taufe Jesu, genau das Jahr, war also 500 Jahre vorher festgelegt. Es ist die Frage, hat jetzt Gott jemanden vor der Taufe Jesu ins Leben berufen, um darauf hinzuweisen, dass jetzt diese Weissagung bald ihre Erfüllung findet? Wenn ja, wen? Wen hat Gott jetzt ins Leben gerufen? Um zu sagen, jetzt nähern wir uns das Ende dieser Zeitperiode. Wer war das? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer wurde zu dem einen Zweck ins Leben gerufen, um auf Jesus hinzuweisen. Das war sein Auftrag. Matthäus Kapitel 3, der Vers 1 bis 2 beschreibt das sehr schön. Matthäus 3, 1 bis 2. Da lesen wir: Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wir stehen vor der Erfüllung dieser Weissagung. Und so können wir jetzt zum vierten Mal die Feststellung machen: Gott gibt eine Weissagung, die geht von damals 457 vor Christus bis 27 nach Christus, bezog sich auf die erste Ankunft Jesu. Und kurz vor Erfüllung schickt Gott Johannes den Täufer um die Welt, um das Volk Israel darauf aufmerksam zu machen: Jesus kommt. Es ist nicht schön zu sehen, dass wenn Gott Weissagung gibt, lässt es ihn einfach nicht sang- und klanglos so in den Sand verlaufen, sondern schickt eine Erinnerung, wo die Zeit sich nähert, dass es sich in Erfüllung geht, dass keiner das übersieht. Das zeigt uns, wie sehr Gott uns liebt und möchte, dass keiner abhanden kommt und das aus den Augen verliert. Hat Daniel weitere Weissagungen bekommen? Viele. Schauen wir uns vielleicht noch eine zweite, das ist auch die letzte, die wir jetzt anschauen. Daniel, zweite Weissagung, die wir anschauen möchten. Daniel hat eine weitere Weissagung erhalten und die finden wir in Daniel Kapitel 8 und Vers 14. Daniel Kapitel 8 und Vers 14. Das ist ein Text, wo manchmal wir das Gefühl haben, das ist kompliziert. Aber wir machen das ganz einfach heute. Es geht hier um den großen Blick, den Trend, wie Gott mit Prophetie umgeht im Laufe der Weltgeschichte. Daniel 8, Vers 14, da steht: Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Jetzt gehen wir nochmal zurück, prophetische Zeitrechnung. Ein Tag ist gleich ein Jahr in der Geschichte. Jetzt haben wir 2300 Tage, Abend und Morgen ist immer ein Tag. Es war Abend und es war Morgen, der erste Tag bei der Schöpfung. 2300 Tage, das bedeutet 2300 Jahre. Jetzt müssen wir nur wissen, okay, wann beginnen sie? Und dann wissen wir, wann sie auch enden. Und es ist der gleiche Startpunkt wie die Vorhersage von Jesu erste Ankunft. Und dann landen wir vom 457 vor Christus, wenn man da 2300 nimmt und dann zieht man 457 ab und addiert dann noch ein Korrekturjahr, wegen, dass es kein Jahr Null gibt, dann kommt man auf 1844 nach Christus. Können wir sicher sein, dass es um so viele Jahre geht? Kann man irgendeinen Hinweis in Daniel selbst finden, dass es nicht um echte Tage geht, sondern um symbolische Tage, wo jeder Tag ein Jahr darstellt? Vielleicht hat Daniel selbst eine Antwort in Kapitel 8 und Vers 26, das gleiche Kapitel, wo es um die gleiche Vision geht. Ganz am Schluss sagt ihm dann der Engel Folgendes in Vers 26. Da steht dann: Dieses Gesicht von den Abenden und Morgen, das dir hiermit kundgetan ist, das ist wahr, aber du sollst das Gesicht geheim halten, denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Und 2300 echte Tage, das wären ungefähr 8 Jahre, ist nicht eine lange Zeit. Das muss eine lange Zeit sein. Auch in Daniel Kapitel 12 und Vers 4 geht es auch dann um einen ähnlichen Hinweis, den Gott macht, dass es um eine lang entfernte Zukunft geht. Denn viele Christen heute versuchen, eigentlich fast alle evangelischen, katholischen Theologen versuchen da irgendwie uns einzureden, ah, das ging damals in Erfüllung, gleich ein paar Jahre später. Aber Daniel selbst sagt, das kann nicht der Fall sein. Daniel 12, Vers 4, da steht, und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch auf was? Die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. So sehen wir hier, noch einmal haben wir eine Weissagung, aber dieses Mal nicht bezüglich der ersten Ankunft Jesu, sondern es hat mit der zweiten Ankunft Jesu zu tun. Nicht das Datum seiner Wiederkunft, aber dass die Zeit der Wiederkunft nahe kommt, dass die Zeit des Ende eingeleitet wird. Jetzt hat Daniel diese Weisung bekommen und jetzt wird Gott entgegen allen bisherigen Trends, wird das einfach sang- und klanglos auslaufen lassen. Da wird keine weitere Person Gottes ins Leben gerufen werden. Das wird einfach untergehen. Wenn wir den Trend anschauen, dann muss ja jetzt, was logischerweise, müsste Jesus Gott einen Menschen Gottes ins Leben rufen. Aber wer ist das jetzt? Wer ist das jetzt? Wer ist das jetzt? Na gut, schauen wir uns ein bisschen so einige wichtige Persönlichkeiten an, die um diese Zeit gelebt haben, Mitte des 19. Jahrhunderts. Also, wir haben damals gehabt, zum Beispiel Joseph Smith. Daraus entstanden später die Mormonen. Vielleicht ist er der Mann. Wer weiß. Oder vielleicht ist es doch der Mirza Ali-Nur, aus dem dann die Baha'i-Bewegung entstanden ist. Vielleicht sitzen wir heute am falschen Ort. Vielleicht sollten wir auf ihn hören. Oder ist es doch der Charles Russell, von dem dann die Jehovas Zeugen dann entstanden sind später. Ihr merkt, sie haben alle gelebt in dieser Zeit. 1850 plus minus einige Jahre. Oder war es doch der Mary Baker Eddy, aus der die christliche Wissenschaft dann später entstanden ist. Oder war es doch eher der Edgar Cayce, der sogenannte schlafende Prophet. Könnte ja sein. Oder was? Vielleicht haben wir den selbstverständlichen Kandidaten doch vergessen, es müsste der Charles Darwin sein. Vielleicht war er der von Gott Gesandte, um uns endlich aufzuklären, dass es keine Schöpfung gibt. Vielleicht wollte uns Gott das schon Jahrtausende vermitteln und jetzt war die Gelegenheit da. War das der Charles Darwin? Das ist ein bisschen zynisch jetzt, aber ihr versteht, was ich meine. Oder war das der Andrew Davies, aus dem dann eine moderne spiritistische Bewegung, also das sind die, die sich ausdrücklich den Teufel anbeten, sie behaupten, aber es ist immer Jesus, vielleicht war es er. Ja, wenn du diese Auswahl hast, wen würdest du sagen, ja, ich entscheide mich für wen? Aber die steht nicht drauf jetzt da. Von der Auswahl hier. Oder war es doch der Ellen White? Ist euch etwas aufgefallen bei den Geburtsjahren von ihrem, der Name, der vor ihr erwähnt ist, der Andrew Davies? Was fällt euch bei dem Geburtsjahr auf und bei dem Todesjahr auf? Ist es nicht interessant? Nur ein Jahr dazwischen bei der Geburt und nur ein paar Jahre bei der Tod, parallel gelebt. Was sagt denn das? Gegenbewegung. Der Feind hat immer eine Gegenalternative. Wenn Gott etwas ins Leben ruft, kommt sogleich die Gegenalternative. Um abzulenken von dem, worauf Gott hinweisen möchte. Aber wie können wir jetzt wissen, wie wir da prüfen sollten? Da gibt es eine kleine Checkliste. Das ist jetzt die Folie, die es nicht gibt in den Unterlagen. Ich gehe sie schnell durch. Wenn jemand ein Smartphone hat, könnt ihr gerne ein Foto machen, dann, wenn wir bei dem sechsten Punkt hier angekommen sind. Ich will es nur kurz durchlisten. das sind die Merkmale, auf die wir achten sollten. Wer jetzt vielleicht die Person Gottes für die Endzeit sein könnte, wenn diese Zeitperiode 2300 Jahre abläuft, wer ist von Gott ins Leben gerufen worden, um uns hier zu unterstützen? Merkmale wahrer Propheten in der Endzeit. Erstens, sie sollten mit der Bibel übereinstimmen. Das auf jeden Fall. Nicht im Widerspruch stehen. Jesaja 8, Vers 20. Zweitens, ihre Weissagungen sollten sich erfüllen. Jeremia 28, Vers 9. Drittens, sie sollten die Gemeinde erbauen. 1. Korinther 14. Viertens, sie sollten Jesus Christus erhöhen. 1. Johannes 4. Fünftens, sie sollten auch gute Früchte tragen. Matthäus 7. Aber es gibt ein spezielles Merkmal, das nächste jetzt, ist entscheidend. Wie war das? Bei Noah hat er Bezug genommen auf die Weissagung durch den Namen Methuselah? Ja. Bei Abraham hat Mose Bezug genommen auf die Weissagung, die Abraham gewesen hat? Ja. Bei Jeremia hat Daniel Bezug genommen auf die 70 Jahre? Ja. Ich achte darauf, die Zahlen. Bei Johannes den Täufer hatte die Weissagung auf die bezogen, die von Daniel gemacht worden ist. Das heißt, die Personen, die Gott ins Leben gerufen hat, haben immer Bezug genommen auf die ursprüngliche Weissagung. Wenn wir jetzt die Namen jetzt durchgehen, die wir gerade gesehen haben, Baha'i, Zeugen Jehovas, die Mormonen, Edgar Cayce und so weiter, haben irgendwelche von diesen Personen Bezug genommen auf diese Weissagung in Daniel 8, Vers 14, dann müssen wir feststellen, eigentlich nicht. Also das wichtigste Merkmal eines Propheten in der Endzeit ist, sie verkündigen die Visionen von Daniel. Sie nehmen darauf Bezug. So kommen wir zurück zu dieser Liste hier. Ja, Daniel hat eine Weissagung gegeben, 2300 Jahre. Und wir als Adventgemeinde sind überzeugt, dass Ellen White die Person für unsere Zeit in der Weltgeschichte ist, die Gott ins Leben gerufen hat, um uns als Gläubige und die Welt auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten, auf die Zeit des Endes. Vielleicht können wir kurz noch anschauen, wie haben die Juden reagiert, als Jesus das erste Mal gekommen ist. Wie konnte es sein, dass sie ihn abgelehnt hatten? Die haben ja 483 Jahre vorher schon fix gesagt bekommen, wann das Jahr der Taufe von Jesus sein wird. Wie konnten sie das übersehen? Die haben sie ja geliefert bekommen. Trotzdem ging es ihnen vorbei. Jesu Zeit wurde vorausgesagt von den Propheten. Und Jesus hat selbst darauf hingewiesen, in Markus Kapitel 1 und Vers 15, vielleicht lesen wir das, denn die Zeit läuft ein bisschen dahin. Und Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt. Ja, welche Zeit hat er hier gemeint? Welche Zeit hat Jesus hier gemeint? Er hat die Prophezeiung von Daniel gemeint natürlich. Die Zeit ist erfüllt. Jetzt ist es abgelaufen. Also nicht nur Johannes der Täufer, sondern Jesus selbst hat darauf hingewiesen. Und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Aber dann fragen wir uns, wie wurden dann Jesus empfangen von den Juden? Hier die Szene dann, wo er bei Pilatus steht und fragt, was soll ich machen? Und die Juden sagen, kreuzige ihn! Wie kam es dazu, dass sie ihn abgelehnt hatten, wo er doch so vorhergesagt worden ist und sie daran erinnert wurden von Johannes dem Täufer? Und das ist einer der tragischsten Texte, die wir eigentlich in der Bibel finden, ist in Johannes Kapitel 1 und Vers 10, wo dann steht, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, das heißt das Volk Israel, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist die traurigste Aussage fast, die es in der Bibel gibt. Die Seinen. Hat ihnen vorher gesagt, 500 Jahre fast vorher, daran erinnert durch Johannes den Täufer, selbst daran erinnert. Aber sie nahmen ihn nicht auf. Was ist der Grund, warum die Juden Jesus verkannt haben? Weil sie die Propheten abgelehnt hatten, übersahen sie Jesus. weil sie die Propheten abgelehnt haben, übersahen sie Jesus. Und Gott hat ihnen klargemacht, schon im Alten Testament, wie wichtig es ist, dass auf die Propheten achten sollen. Jeremia 7, Vers 25. Ja, von dem Tag an, der ich eure Väter aus Ägyptenland führte, bis auf diesen Tag, habe ich immer wieder zu euch gesandt, alle meine Knechte, die Propheten. Sie sind die Diener Gottes. Sie sind da, um uns zu helfen. Gott bewegt sie, damit sie uns stärken und begleiten können auf dem Weg nach Hause. Auch in Lukas Kapitel 24, Vers 25 hat Jesus diese traurige Aussage machen müssen und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und letztendlich mündet es dann in diesem Aussage, ein trauriger Höhepunkt, wo er dann vor Jerusalem steht, das letzte Mal, bevor er in Jerusalem eingehen sollte, Lukas Kapitel 13, Vers 34, wo Jesus dann sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen und ihr habt nicht gewollt. Muss man einen Propheten körperlich töten, damit er getötet wird? Muss ich einen Propheten umbringen, damit er getötet wird? Oder kann ich einen Propheten anders auch töten? Kann ich einen Propheten dadurch töten, ich sage, weißt du, die Prophetin, die Gott für unsere Zeit geschickt hat heute, das war vor 150 Jahren, ist nicht wirklich relevant. Brauchst es nicht wirklich ernst nehmen. Das ist alles Schnee von gestern. Den Kindern sagen, Leute, wir sind weitergekommen jetzt, wir haben hier neue Kenntnisse, brauchen wir nicht wirklich so. Dann töte ich einen Propheten. Ich kann einen Propheten verbal töten. Oder indem ich meine Meinung, ablehnende Meinung, verbalisiere, kann ich einen Propheten töten. Ich muss ihn nicht körperlich umbringen. Kann es manchmal sein, dass in unseren adventistischen Heimen heute die Prophetin für unsere Zeit verbal getötet wird? Wie bei den Israeliten damals? Und wir wundern uns dann, warum es hier und dort oft nicht klappt, Dinge schiefgehen, daneben gehen, Unruhe in den Gemeinden erfahren. Ist das eine Überraschung? Das war vor der ersten Ankunft. Mit welcher Einstellung gehen wir jetzt auf die zweite Ankunft hin? Mit welcher Einstellung gegenüber dem Propheten Gottes für unsere Zeit? Machen wir das Gleiche wie die Israeliten damals? Träge Herzens, wir töten sie verbal? Oder lernen wir aus ihren Fehlern und horchen auf? Was möchte Gott für meine Zeit mir sagen? Die Zeit des Endes wurde von den Propheten vorhergesagt. Und wir leben in dieser Zeit heute. Und die Frage ist, möchte ich, so wie Daniel in Kapitel 12 und Vers 10 sagt, möchte ich ein Verständiger sein? Daniel hat gesagt, die Verständigen werden meine Vorhersagen, meine Prophezeiungen verstehen am Ende der Zeit. Möchte ich ein Verständiger sein? Oder möchte ich mich abblocken und sagen, das trifft auf mich nicht zu? Brauche ich alles nicht. Aber interessant ist, was Amos Kapitel 3 und Vers 7 sagt. Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Könnte es auch sein, dass Gott uns wertvolles Gelicht durch Ellen White geschenkt hat? Wertvollen Ratschluss für unsere Zeit heute. Und dass Gott uns das schon seit 150 Jahren mitgeteilt hat, aber wir manchmal vielleicht träge Herzen sind, es für uns auch anzunehmen. Gott sendet uns nicht die Propheten, um das Leben für uns schwer zu machen, um uns bedrückt zu machen, um uns schlechtes Gewissen zu geben. Im Gegenteil, er möchte uns helfen, ermutigen und stärken. manchmal spricht er Dinge auch dann direkt an, das ist klar. Aber lass uns dankbar sein für einen Gott, der Botschaft in Klarsprache gibt und nicht schwammige irgendetwas, nebulose Sachen, wo man nicht weiß, was meint er jetzt. Wir sollen dankbar sein für klare Sprache. Das ist ein Geschenk Gottes. 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 20. Glaubt deinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und wenn es dir im Leben gelingt, bist du dann fröhlich oder traurig? Bist du entmutigt oder bist du gesegnet? Wir sind nicht traurig, wenn es uns gelingt. Wir sind nicht entmutigt. Wir sind fröhlich und wir sind voller Freude und Hoffnung. Dass Ellen White ins Leben gerufen worden ist, ist nur ein weiterer in einem langen Trend von ähnlichen Vorgehensweisen Jesu im Laufe der ganzen Weltgeschichte. Und die Frage ist, ja, wir haben jetzt ein neues Jahr 2015. Ich weiß, heute ist der letzte Tag, zum Glück, der letzte Tag, wo man das noch ansprechen darf. Ab 1. Februar ist es nicht mehr möglich. Aber könnten wir vielleicht einen Neujahrsvorsatz machen? Wir haben ja auch in der Mittwochveranstaltung vorige Woche über Dienstagveranstaltung über Ziele nachgedacht. Was möchte ich in diesem Jahr für mich als Schwerpunkte setzen? Und könnten wir anhand von dem, was wir heute entdeckt haben, vielleicht einen Neujahrsvorsatz mitnehmen? Was könnte der sein? Welche Geschenke hat uns Gott für dieses Jahr gegeben? Welche Geschenke hat Gott uns überhaupt gegeben? Was fällt dir ein? Welche Geschenke hat Gott uns gegeben? Alles Mögliche natürlich. Aber es gibt ein besonderes Geschenk, das ich im Hinblick auf die Predigt heute ansprechen möchte. Und das Geschenk schaut so aus. Es ist kein Auto, es ist keine Skiausrüstung, es ist kein Snowboard, kein Fahrrad. Es sind die Bücher von Ellen White. Ganz kostbare Geschenke. Das ist die ganze Sammlung, wie sie in englischer Sprache vorliegt. Das ist so die vollständige Sammlung. Leider leben wir in einem Land, wo Englisch nicht die Muttersprache ist. Der aber Englisch kann, ermutige ich euch, das anzuschaffen. Als ich damals meinen ersten Gehalt bekommen hatte, oder den ersten Gehälter, da war ich, wie alt war ich, 23, habe ich gesagt, eine meiner ersten Entscheidungen, die ich treffen möchte, ist, ich kaufe das ganze Set. Das war $200 damals. Ich war 23 und ich habe es bis heute zu Hause. Und das war so gut. Das waren wirklich Goldschätze. So viele gute Gedanken drinnen. Aber vielleicht sagst du, mein Budget schaut knapp aus. Da gibt es eine Hilfe. Die ist viel, viel, viel billiger. Ist zwar nicht das Gleiche, wie ein Buch zu lesen. Also ein Buch zu lesen, wo man markieren kann, hat schon seine Vorteile. Aber bevor man gar kein Buch hat, dann zieht man lieber sein Smartphone aus und hat das so oder auf ein Tablet. Geht ja auch. Und was? Ja, kann man auch markieren, das stimmt. Aber ich habe gemerkt, wenn man liest, dass das räumliche Gedächtnis hat man nicht auf dem Bildschirm, oben links, unten rechts, in der Mitte. Also du kannst kein räumliches Gedächtnis dann einsetzen und dann hier verlierst du sehr viel von den Gedanken zugleich. Aber bevor wir gar nichts haben, und die Frage ist, wie viel kostet das jetzt? Und die gute Nachricht ist, Gott gibt es dir für 0 Cent. Überleg dir das. In Bücherform wäre es 200-300 €. Na gut, da gibt es verschiedene Sprachen. So schaut es dann zum Beispiel aus, wenn man das auf dem Bildschirm, auf dem Handy anschaut. Also in dieser Größe. Wenn man ein Tablet hat, dann schaut es anders aus. Vielleicht hast du andere Sprachwünsche, Chinesisch. Dann geht das auch. So schaut es ein bisschen vergrößert aus. Dorothee, kannst du ein bisschen lesen? Wie klingt das? Aber es ist schön. Wie auch immer, Gott möchte uns diese Geschenke geben. Und es gibt viele, viele. Also, man kann für iPhone und für Android und für, man kann auch, ich kann euch eine Homepage dann geben, wer möchte, da kannst du alles in PDF runterladen, die es in allen Sprachen gibt. Kann man Computer dann lesen, seitenweise, und dann kann man ausdrucken die Seiten, die man will, ganz praktisch. Auf Deutsch haben wir das. Dann haben wir das auf Italienisch. Haben wir Italienisch sprechende hier? Nein. Welche Sprachen haben wir noch bei uns? Ja, okay. Rumänisch? Nein. Russisch, ja, genau. Wie spricht man das aus? Maruskam, okay. Auf Russisch. Dann haben wir Französisch, wir haben Spanisch, wir haben Portugiesisch und nicht zuletzt auch Chinesisch. All das in elektronischer Form. Und wenn du wissen möchtest, wo man das bekommen kann oder wo die Homepage ist, wo man als PDF alles runterladen kann, dann komm auf mich zu. Ich habe es leider nicht da hineingefügt, es war nicht kein Platz mehr auf dem Blatt, aber ich sage es dir gerne. Wie auch immer, lass uns dankbar sein für Gottes Geschenke. Vielleicht könnte ein Vorsatz für 2015, ja, was könnte ein guter Vorsatz sein jetzt? Vielleicht gibt es ein Buch, das du noch nie so richtig von Anfang bis Ende gelesen hast. Da gibt es ja viele Bücher. Es gibt Bücher über Erziehung, es gibt Bücher über Ehe und Familie, es gibt Bücher über Gesundheit, es gibt Bücher über Bibel und Prophetie, es gibt auch die Zeugnisse, ganz spannend. Da ist auch die Lebensbiografie drin, im Zeugnisse Band 1, habe ich letztes Jahr gelesen. Boah, das ist so faszinierend. Das geht dann über 80, 90 Seiten, wo sie ihre eigene Biografie darstellt, Lebenslauf darstellt. Alles Mögliche, alle möglichen Bereiche. Und Gott möchte uns ganzheitlich segnen, sei es Erziehung, Familie, Gesundheit oder Glaube. Wäre das ein Vorsatz für 2015? Ja, ich hole mir ein Buch raus und das möchte ich in diesem Jahr durchlesen. Und vielleicht gibt es dir so viel Motivation und Freude, dass du sagst, für nächstes Jahr 2016, jetzt möchte ich zwei Bücher lesen. Aber fangen wir ein bisschen bescheiden an, nur ein Buch für 2015, mehr nicht. Es soll ja überschaubar sein und du sollst ja auch das Gefühl haben, dass du Erfolg hattest in deinem Vorsatz. Und Diana ist unsere Schriftführerin hier in der Gemeinde auch, also Büchertisch. Organisatorin, wenn ihr was bestellen wollt, sie kann euch Tipps geben, was es alles gibt. Oder elektronisch, dann kann man es auch runterladen an verschiedenen Orten. Und Ausleihen gibt es auch noch. Ja. Vielleicht wäre das ein Neujahrsvorsatz. Was denkst du? Hast du mal ein Buch von ihr von Anfang bis Ende durchgelesen? Für mich dieses Jahr 2016 ist es Zeugnisse Band 1 fertig lesen und Große Kampf möchte ich noch einmal lesen. Spannend. Wie gesagt, es gibt viel zur Auswahl. Da ist man noch mehrere Jahre beschäftigt, aber es ist ein großer Segen. So, wir dürfen das neue Jahr 2015 mit erneuter Gewissheit gehen, weil wir wissen, dass wir auf dem Fundament der Propheten stehen. Ein Fundament, das die Motivation, Ausrichtung und Fokussierung in deinem Leben schenkt. Und möge Gott dir dabei segnen. Amen.